ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Also hier ist unser Büro, sind unsere Büros normalerweise. Man sieht, es ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Alle Fenster sind hier in diesem Bereich rausgeflogen. Die Schreibtische sind zerstört. Wir kommen auch nicht mehr jetzt gerade an die Unterlagen und so weiter ran. Das ist schon eine ordentliche Zerstörung und insgesamt das Gebäude. Also es gibt auch oben lose Betonplatten, die drohen herabzustürzen. Und weil aber die Zerstörung in der ganzen Stadt so enorm ist und es so einen heftigen Angriff gegeben hat, sind noch nicht genug sicher. Sicherheitsarbeiter hier gewesen, die treffen ein, aber sie werden halt herkommen und dann eben auch das gesamte Gebäude absichern.
Die ARD-Korrespondentin Susanne Petersohn in der Tagesschau über den Raketenangriff, bei dem am vergangenen Wochenende das ARD-Studio in Kiew schwer beschädigt wurde. Ich spreche gleich mit den Kollegen in Kiew über den Stand der Dinge vor Ort und was das zerstörte Studio für die Berichterstattung aus der Ukraine bedeutet. Am vergangenen Sonntag gab es einen schweren russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die Ukraine, bei der auch das ARD-Studio in Kiew massiv beschädigt wurde. Eingestürzte Wände, zerborstene Fenster, zerstörtes Mobiliar. Das Gebäude galt als nicht mehr sicher. Über die aktuelle Lage habe ich mit unserem ARD-Korrespondenten in Kiew, Florian Kellermann, gesprochen. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie ist die Lage im Studio und was bedeutet das für die Arbeit und die Berichterstattung aus der Ukraine?
Aus dem Studio kann man im Moment nicht berichten. Das heißt, dort ist zwar mehr oder weniger alles jetzt aufgeräumt worden, die Splitter sind zusammengekehrt worden, aber es liegen eben immer noch zerstörte Stellwände herum. Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn man die Räume jetzt nutzen würde, die noch halbwegs unbeschädigt sind oder die mehr oder weniger unbeschädigt sind, müssen wir trotzdem erstmal überprüfen lassen, was dort alles passiert ist. Also wie diese eingezogenen Wände, in welchem Zustand die sind. Und wenn dann das Ergebnis kommt vom Sachverständigen oder von einer Sachverständigen, dass man da was reparieren muss, dann wird es eben nochmal eine erhebliche Lärmbelastung dort geben, Staubbelastung. Deswegen berichten wir weiterhin nicht aus dem Studio.
Was bedeutet das für die Berichterstattung aus der Ukraine? Bedeutet das, dass die Berichterstattung im Moment nur eingeschränkt stattfinden kann? Oder haben Sie gute Wege und Möglichkeiten gefunden, um die Berichterstattung auch weiterhin gut aufrechterhalten zu können?
Fürs Radio ist es relativ einfach. Wir sind alle so ausgestattet mit unserer Ausrüstung, mit unserer Technik, dass wir autark sind, dass wir von zu Hause aus, so wie ich jetzt mache, eigentlich ohne Einschränkungen weiter berichten und auch weiter senden können. Es ist natürlich ein Problem für das Team, weil man sich nicht sieht, weil man nicht weiß, wie es dem anderen geht und natürlich auch Absprachen ein bisschen länger dauern. Umständlicher ist es fürs Fernsehen, da gibt es mehr Teamarbeit, da ist auch der technische Aufwand größer und die sind jetzt dabei, ein Notstudio einzurichten in Räumen, in kleineren Räumen, die wir auch zusammen mit der Deutschen Welle mieten. Am Maidan, also an diesem Unabhängigkeitsplatz, es wird gerade ein Schnittplatz abgebaut in unserem Studio, das nicht, wie ich gesagt habe, sendefähig ist und wird dort aufgebaut. Also dort richten sich die Kolleginnen und Kollegen auf eine ein bisschen längere Zeit ein, in der sie nur in dieser Notunterkunft berichten können und arbeiten können.
Wie bewerten Sie den Angriff, bei dem das Studio beschädigt wurde? Ist das ein Kollateralschaden oder sehen Sie da einen gezielten Angriff auch auf die Berichterstattung aus der Ukraine heraus?
Ich glaube nicht, dass das Studio direkt ins Visier genommen worden ist. Es befindet sich in einem Geschäftsgebäude mit mehreren Stockwerken. Natürlich kann man im Internet leicht herausfinden, wo. Aber es war eben eine Druckwelle, die diese Schäden angerichtet hat. Woher die kam, ist nicht ganz klar. Aber es sind ja auch viele Gebäude in der Umgegend dort von dieser Druckwelle mit beschädigt worden. Trotzdem würde ich schon sagen, dass es auch ein Angriff auf die Berichterstattung ist, weil es eben ein gezielter Angriff auf das Zentrum Kiews war. Es ist klar, dass ausländische Firmen und auch Journalistinnen und Journalisten ihre Büros haben. Erstens und zweitens hat der Kreml-Chef Wladimir Putin ja auch Ausländer direkt aufgefordert, die Stadt zu verlassen, darunter natürlich auch uns. Also es ist eine direkte Drohung ausgesprochen worden, dann im Nachhinein nach dem Angriff, aber trotzdem. Insofern kann man schon sagen, dass das ein Angriff ist, auch auf unsere Berichterstattung. Man will nicht in Russland, dass wir weiterhin von hier Bericht erstatten.
Wenn Sie gewarnt worden sind, ist das auch der Grund dafür, man muss ja auch sagen, Gott sei Dank, dass niemand sich im Studio in Kiew befunden hat?
Der erste Grund ist, dass der Angriff in der Nacht erfolgt ist und es nur sehr selten vorkommt, dass wir zu diesem Zeitpunkt oder dass jemand zu diesem Zeitpunkt im Studio ist. Und es ist auch so, dass vor jedem Angriff es Warnungen gibt. Die sind mal eindringlicher, mal weniger. Und in diesem Fall war es schon so, dass ziemlich klar war, dass es ein großer Angriff wird. Es gibt dann ja auch offizielle Möglichkeiten, sich zu informieren. Das heißt, es gibt erstmal natürlich den Luftalarm, aber man kann dann eben auch im Internet auf bestimmten Kanälen schauen, was ist denn das genau, was da jetzt droht. Also droht da ein Angriff mit Raketen oder in Anführungszeichen nur mit Drohnen? Und danach muss man sich orientieren. Und wenn es ein Angriff ist mit Raketen, mit mehreren am Ende noch und auch noch auf die Stadt, in der man sich befindet, dann ist man schon dazu angehalten, sich in Sicherheit zu bringen. Das ist im Zentrum auch ganz gut möglich, weil es eben diese U-Bahn-Stationen gibt. Die sind sehr tief gelegen im Zentrum. Da ist man sicher. Und insofern ist das dann auch kein Zufall, wenn man das heil übersteht.
Wie geht es jetzt weiter? Also wie gut lässt sich auch in der derzeitigen Situation, das sind ja durchaus erschwerte Bedingungen, so ein Studio wieder aufbauen?
Es muss erstmal überprüft werden, in welchem Zustand diese Stellwände sind und die eingezogenen Wände sind im Studio, damit klar wird, welche Arbeiten da noch zukommen, auf uns zukommen, die dann, wenn wir dort wären, uns ja bei der Arbeit beeinträchtigen würden. Ansonsten, das Gebäude ist wieder begehbar. Das heißt, es ist keine unmittelbare Gefahr mehr dort. Die gab es am Anfang schon, weil vom Nachbargebäude noch so eine Betonplatte irgendwie abstand, die wohl auch von dieser Druckwelle irgendwie weggerissen wurde von ihrer Befestigung. Die ist aber mittlerweile demontiert. Es ist natürlich eine eingeschränkte Berichterstattung. Man wird es nicht merken, denke ich mal. Aber es ist klar, dass das Ganze auch Energie absorbiert. Man muss sich anders einrichten. Es ist alles umständlicher. Und es ist auch immer so, dass jemand immer mal wieder sich auch darum kümmern muss, was gerade jetzt im Studio passiert und wie man die Arbeiten dort voranbringen kann. Auch das kostet Kraft.
Florian Kellermann, ARD-Korrespondent in Kiew, über das zerstörte Studio in der Hauptstadt der Ukraine. Wenn Medien negativ berichten, dann wehren sich Betroffene schon mal. Immer öfter klagen Prominente, Politiker, auch Unternehmen und Institutionen gegen eine unangenehme Berichterstattung, denn die kann ja durchaus Folgen haben. Es gibt aber auch sogenannte Slap-Klagen. Dahinter steckt der Begriff Strategic Lawsuit Against Public Participation, zu Deutsch strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung. Und mit Slaps versuchen mächtige Akteure, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Immer wieder sind Journalistinnen mit rechtlichen Angriffen konfrontiert, die weniger auf tatsächliche Rechtsverletzungen abzielen, sondern vor allen Dingen geht es darum, kritische Berichterstattung zu verhindern oder einzuschüchtern. Jüngstes prominentes Beispiel sind die Klagen aus rechten Kreisen im Fall der Korrektivrecherchen zum sogenannten Geheimplan gegen Deutschland. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Mika Beuster, äußerte sich im Medienmagazin am 25.04. besorgt über die Entwicklungen.
Es zeigt aber eine bedauerliche Entwicklung, nämlich dass gegen journalistische Recherchen immer häufiger versucht wird, mit juristischen Mitteln vorzugehen und dann dort eine juristische Entscheidung herbeigeführt wird. Und in der Gesamtschau ergibt sich ein Bild, was hier auch in der Recherche sehr nachvollziehbar, sehr überzeugend zusammengefügt wurde. Und wenn man jetzt einzelne Formulierungen angreift, fällt die nicht die ganze Recherche in sich zusammen. Naja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo Gerichte am Ende darüber entscheiden, was guter und richtiger Journalismus ist. Deswegen haben wir uns als Deutscher Journalistenverband immer dafür eingesetzt, dass man nicht mit der Drohkulisse einer juristischen Auseinandersetzung Recherchen untergräbt oder gar verhindert. Und in der Gefahr befinden wir uns.
Eigentlich sollte eine europäische Richtlinie gegen solche Praktiken schon bis Anfang Mai ins deutsche Recht übertragen worden sein, aber bislang ist das nicht geschehen. Und nicht nur das, es gibt auch Kritik an dem Entwurf. Viel zu besprechen also, Michael Mayer hat sich mit dem Thema befasst. Was waren oder sind denn weitere Beispiele in Deutschland für solche Slap-Klagen, Michael?
Na, in Deutschland gab es vor Jahren mal den Fall der Hohenzollern. Das ging ja auch durch die Medien damals, also die gleich eine ganze Reihe von einschüchternden Verfahren angestrengt hatten gegen Journalisten und Forschende, und auch Unterlassungserklärungen haben sie verschickt. Und dabei ging es um die Verwicklung der Familie mit dem Dritten Reich. Und die Klagen wurden dann aber vor 3 Jahren zurückgezogen. Und diesen ganzen Fall hatte die Uni Leipzig mal ausführlich dokumentiert. Und ein anderer aktueller Fall, ein lokaler Fall sozusagen, sind die Planungen zur Bebauung des Gleisdreieckparks in Berlin. Da hatte der Investor 3 Unterlassungsaufforderungen zugeschickt, 2 gegen eine Bürgerinitiative und 1 gegen einen kritischen Blogger.
Auf EU-Ebene hat man sich mit diesem Thema schon befasst. Was besagt denn der EU-Entwurf gegen solche Slap-Klagen?
Also der EU-Entwurf besagt, dass diese Fälle von missbräuchlichen Klagen nur in den Fällen geregelt werden sollen, in denen es um grenzüberschreitende Themen geht. Also wenn also etwa ein französisches Unternehmen sich diskriminiert sieht und ein deutscher Blogger oder eine Redaktion dazu etwas im Internet veröffentlicht. Und die EU begründet das so, dass sie für nationales Recht nicht zuständig sei. Der Entwurf gibt aber durchaus die Möglichkeit, darüber hinauszugehen. Und nun ist es so, dass der deutsche Entwurf des Gesetzes diesen Umstand akzeptiert und sagt, okay, also er gilt jetzt erstmal nur für internationale Fälle, nicht aber für deutsche Klagen. Und ich habe mal mit Aaron Wallent gesprochen, er ist Bundestagsabgeordneter der Linkspartei und Mitglied im Rechtsausschuss. Und er sagt, dass seine Partei, übrigens ebenso wie die Grünen, kritisiert, dass der deutsche Entwurf der Richtlinie auch nur auf grenzüberschreitende Fälle anwendbar ist.
Wenn man sich aber die Richtlinie genau durchliest, steht da ja schon sehr klar drin, man will mindestens eine Ansprechstelle dazu in den Ländern haben und die weisen auch noch drauf, also motivieren die Länder ja trotzdem eigene Regelungen zu finden, weil es inhaltlich ja komplett jeder Logik entbehrt, zu sagen, man akzeptiert, dass Slaps existieren. Das ist ja auch quasi gerade gegenüber konservativen Juristinnen ein großes Thema, die oft sagen, die Slaps gibt es gar nicht. Aber dann akzeptiert man, dass es existiert, man setzt diese Richtlinie um. Und gleichzeitig sagt man aber, das kann alles nur passieren, wenn da eine Grenzüberschreitung ist.
Nun fragt man sich ja, wenn Unternehmen oder Einzelpersonen missbräuchliche Klagen einreichen, werden die dann vor den Gerichten überhaupt akzeptiert? Also von wie vielen Fällen sprechen wir da überhaupt?
Also es sind jetzt sicherlich nicht tausende Fälle, aber die Coalition Against Slaps in Europe, kurz CASE, hat sich das Ganze mal angesehen und ist europaweit auf 167 Fälle von missbräuchlichen Klagen gekommen. Und in Deutschland sind es 20 Fälle, also all das bezogen auf das Jahr 2024. Und in 2025 waren es 30 in Deutschland, also eine steigende Tendenz durchaus. Und von diesen sind aber 3/4 nationale Fälle, die nicht durch den deutschen Gesetzesentwurf abgedeckt werden. Es gibt auch ein Bündnis in Deutschland namens No Slap. Das ist eine Anlaufstelle, die Hilfestellung gibt und Rat, wenn man von einer Slap-Klage betroffen ist. Die arbeiten mit Juristen der Uni Münster zusammen. Und wenn wir jetzt mal wieder auf das Gesetzesvorhaben zurückkommen, also hier ist es so, dass mehrere Organisationen wie Reporter ohne Grenzen das ebenfalls kritisieren, dass man das Gesetz nicht auf nationale Fälle ausweitet. Maximilian Jung ist Advocacy-Referent bei Reporter ohne Grenzen und er sagt, dass man mit dem derzeitigen Entwurf der Bundesregierung unzufrieden sei.
Der Regierungsentwurf ist tatsächlich eine minimale Umsetzung und in seiner jetzigen Form hilft der Slap-Betroffenen am Ende nicht so sehr. Und ich finde die Argumentation der Bundesregierung, also der CDU-CSU-Fraktion, ein bisschen merkwürdig. Also ich kann verstehen, dass die CDU-CSU gerne die EU-Richtlinie umsetzen möchte, wie sie im Wortlaut drinsteht. Und die EU-Richtlinie besagt eben, ja, es soll sich auf internationale Fälle beschränken. Aber die EU-Kommission hat das genauso umgesetzt, weil sie eben sagt, wir haben gar nicht die Kompetenz, um das innerstaatlich zu regeln. Das müssen dann die Mitgliedstaaten tun. Und genau das würden wir die Bundesregierung auffordern, auch zu tun. Da den Schritt weiterzugehen und sich eben nicht zurückzuziehen.
Und im März gab es eine Anhörung im Bundestag, in der mehrere Experten dafür plädierten, den Schutz auszuweiten. Dabei ist auch relevant, dass es im vorgerichtlichen Bereich, also bevor es überhaupt zu einem Prozess kommt, Drohbriefe von Anwaltskanzleien gegeben hat und die werden verschickt. Und das führt dann immer wieder dazu, dass Berichterstattung unterbunden wird, weil die Betroffenen dann Angst haben vor Schadenersatz. Aber bislang gibt es wenig Bereitschaft in Deutschland, über den EU-Entwurf hinauszugehen, auch wenn es nötig wäre. Aber es ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, wie das weitergeht.
Lass uns für einen Moment mal in die USA schauen. Dort gibt es seit einigen Wochen eine neue Internetseite namens Objection, zu Deutsch Einspruch, finanziert von dem Medienunternehmer Peter Thiel, der ja auch bei uns bekannt ist und einen zweifelhaften Ruf hat. Was hat es denn in dem Zusammenhang mit den Slap-Klagen auf sich?
Ja, es ist ganz spannend. Also das Ganze ist so eine Art digitaler Pranger, wo außergerichtlich die Parteien Dokumente hochladen sollen zum entsprechenden Fall und dann beugen sich anschließend ehemalige FBI- und CIA-Agenten über die Dokumente. Und am Ende entscheidet dann eine KI über das Urteil.
Klingt eigentlich wie eine Dystopie, finde ich.
Das klingt absolut nach einer Dystopie. Und das ist, wie so manches aus der Welt der Tech-Unternehmer, also ziemlich wild. Es gibt auch schon einen Werbespot für Objection und da hören wir mal ganz kurz rein.
Journalists ruined your reputation. Not with evidence, with a narrative. And when they come for you, there's no way to fight back. Until now. Introducing Objection. The first AI tribunal. Former CIA and FBI agents will investigate.
Ja, man merkt schon, also man dreht da das ganz große Rad, wobei die Kosten für so ein digitales Verfahren erstaunlich niedrig sind. Das hatte mich so ein bisschen gewundert. Also $2,000 will Objection dafür haben, was ja im amerikanischen Kontext nicht viel ist. Aber wenn wir jetzt mal auf Deutschland zurückkommen, so einen digitalen Pranger könnte man sich ja theoretisch auch bei uns vorstellen, wenn das jemand finanziert. Und Aaron Wallind von der Linkspartei meint, dass eine Plattform wie Objection jedwedem Rechtsstaat Verständnis widerspricht.
Allein schon deswegen, weil es ja bewusst die Idee ist, aus Misstrauen vor den Gerichten, vor der Rechtsprechung, das alles außergerichtlich mit Einschüchterung und im Kern Recht des Stärkeren. Also wenn man dann auch liest, dass es darum geht, dass man irgendwie auch diese Plattform nutzen kann, um bewusst irgendwie hier statusfördernde Posts irgendwie im Internet zu verbreiten, dass wenn man dann wieder recherchiert, drauf kommt, dass das doch irgendwie alles unrechtfertigt ist, was dagegen einen verwendet, also was ein Journalist dann zum Beispiel gegen einen recherchiert hat, ist das einfach Untergrabung des Rechtsstaats. Punkt. Ich warte nur drauf, bis die rechte Seite dieser Gesellschaft auf die Idee kommt, boah, sowas ist toll, sowas wollen wir uns auch.
Also man kann zusammenfassend sagen, wenn die deutsche Bundesregierung nicht über den EU-Entwurf hinausgeht, werden sich Journalisten oder Forschende weiterhin mit SLAPP-Klagen auf nationaler Ebene herumschlagen müssen. Und insoweit wäre dann halt auch eine deutsche Plattform, ähnlich der von Objection von Peter Thiel hierzulande, möglich.
Vielen Dank, Michael Meyer. Wir werden das Thema der Slaps, der gezielten Einschüchterungsklagen gegen Journalistinnen und Journalisten, auch weiter beobachten. 109, 271 oder das Saftpackung-Emoji. Antisemitismus ist oft nicht mal direkt als solcher auf Social Media zu erkennen. Doch hinter den Codes verstecken sich Holocaust-Relativierung und menschenfeindliche Verschwörungsideologien. Wo versteckt sich Antisemitismus im Netz und wie kann man ihn erkennen? Das besprechen wir jetzt.
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Siggelko.
Hallo Pascal.
Moin, hi.
Beim Faktenfinder beschreibst du, wie antisemitische Inhalte auf TikTok oft nicht offen formuliert werden, sondern über Codes, Symbole oder verkürzte Narrative. Was sind das für Beispiele und was ist vielleicht auch daran so gefährlich?
Ja, also ganz oft werden einfach halt bestimmte Zahlencodes genommen oder zum Beispiel Emojis, die auf den ersten Blick halt vollkommen harmlos wirken. Also so wird zum Beispiel dieses Saftbox-Emoji genommen anstelle des Wortes Jude, weil halt Saft auf Englisch Juice heißt und damit sehr ähnlich wie das Wort für Juden, also Juice. Es wird manchmal zum Beispiel auch einfach die Zahl 109 mit eingebaut, die auf die vermeintliche Zahl halt an Ländern hinweisen soll, aus denen Juden im Laufe der Geschichte vertrieben worden sind. Das ist halt aus mehreren Gründen Schwachsinn, aber wird trotzdem halt als Code so verwendet. Und das Gefährliche hieran ist halt einfach, dass damit antisemitische Inhalte halt nicht sofort als solche erkannt werden und somit halt auch deutlich seltener gelöscht werden, zum Beispiel von der Content-Moderation. Und zudem ist es halt auch für viele User einfach nicht sofort als antisemitischer Inhalt zum Beispiel zu erkennen, sodass sie halt oft hohe Reichweiten erreichen können und halt trotzdem so daherkommen wie harmlose Memes und trotzdem werden damit halt antisemitische Denkmuster unterschwellig weiterverbreitet.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist schwer, das überhaupt einzuordnen als einen antisemitischen Inhalt. Wie war das für euch als Journalistinnen und Journalisten, das zu identifizieren? Und wenn man das jetzt nochmal überträgt, auch vielleicht den ganz normalen Nutzer, die ganz normale Nutzerin, hat der oder die überhaupt noch die Chance wahrzunehmen, dass es sich hier um antisemitische Narrative handelt?
Also insgesamt ist das wirklich sehr schwer. Also das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat sich halt zahlreiche Postings angeguckt und ausgewertet in einer Studie und die kamen halt sozusagen zu dem Ergebnis, dass viele Inhalte sich einfach bewusst in so einem Graubereich bewegen. Einzelne Begriffe oder Symbole sind halt nicht automatisch antisemitisch, sondern entscheidend ist halt oft der Kontext oder die Kombination zum Beispiel mit bestimmten Verschwörungserzählungen oder ähnlichem. Das heißt, so ein Saftbox-Emoji kann natürlich auch für etwas ganz anderes stehen und muss natürlich nicht für das Wort Juden stehen. Und das macht es natürlich einfach schwierig, das überhaupt zu erkennen. Und das gilt natürlich genauso für Nutzerinnen und Nutzer. Und oft ist es dann halt so, dass diese Inhalte zum Beispiel sehr humorvoll daherkommen sollen. Und man merkt so ein bisschen in den Kommentaren zu diesen Postings, dass sich das so ein bisschen aufspaltet halt bei den Nutzern. Es gibt sozusagen zwei Lager, die diese Codes halt überhaupt nicht bemerken und sich dessen gar nicht bewusst sind, und die das halt sozusagen als Dog Whistling nutzen, die da gezielt wegen diesen Codes ankommen und die auch gezielt weiterverbreiten.
TikTok gilt ja als besonders anfällig für die Verbreitung von antisemitischen Inhalten, auch wenn wir sie natürlich auf allen Plattformen finden. Woran liegt das jetzt speziell im Fall von TikTok, dass es dort eben ja anscheinend besonders günstig ist, dort diese Inhalte zu verbreiten?
Ja, also aus Sicht der Studienautoren des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat das mehrere Gründe. Zum einen ist das halt so, dass TikTok sehr stark über diesen Empfehlungsalgorithmus funktioniert. Das heißt, man bekommt Inhalte quasi wahllos in den Feed gespült, sage ich jetzt mal, und nicht nur Beiträge von Menschen, denen man aktiv folgt. Das ist natürlich ein großer Faktor. Und zudem bekommen halt Inhalte so, die starke Emotionen auslösen, also Wut oder Empörung oder eben auch halt Humor, dass man lachen muss, besonders viel Reichweite. Und davon profitieren halt auch so polarisierende oder halt verschwörungsideologische Inhalte sehr stark. Und dazu kommt noch, dass Videos bei TikTok sowieso eher kurz sind und halt auch sehr zugespitzt. Auch das begünstigt halt so Desinformation und antisemitische Narrative. Und man muss halt einfach sagen, dass wenn solche antisemitischen Codes oder halt Verschwörungsmythen halt immer wieder in so scheinbar unterhaltsamen Videos auftauchen, dann können sie sich einfach sehr schnell verbreiten und werden halt normalisiert. Und das ist dann halt sehr gefährlich, gerade weil wir den Antisemitismus im Netz nicht separat quasi sehen müssen als eigenes Phänomen, sondern der Antisemitismus ist generell sehr stark angestiegen und spiegelt sich halt auch wieder in der realen Welt, zum Beispiel in Form von körperlichen Angriffen.
Der Faktenfinder der Tagesschau, Pascal Sigelko, über antisemitische Codes bei Social Media. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Was war in dieser Woche wichtig in der Welt der Medien und der Welt des Journalismus? Da haben wir was für Sie.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Streamingdienste und Fernsehsender sollen künftig verpflichtet werden, 8% ihres in Deutschland erzielten Jahresumsatzes in deutsche Film- und Serienproduktionen zu investieren. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett in dieser Woche beschlossen. Das Gesetz muss noch durch den Bundestag. Im Gesetz vorgesehen sind außerdem bestimmte Quoten, etwa für deutschsprachige Inhalte oder Produktionen unabhängiger Produzentinnen und Produzenten. Die Bundesregierung erhofft sich davon mehr Filme und Serien made in Germany. Kritik kommt vom Digitalverband Bitkom. Das Gesetz schaffe, so der Verband, starre Vorgaben, zusätzliche Bürokratie und einseitige Belastungen für Video- und Streamingdienste. Auch die geplanten Quotenregelungen sieht Bitkom kritisch. Sie griffen tief in redaktionelle und unternehmerische Entscheidungen ein. Inhalte würden dann nicht mehr vor allem nach Qualität oder Publikumsinteressen entstehen, sondern nach regulatorischen Vorgaben. Bitkom hat in dieser Woche außerdem die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung in Deutschland zum Thema Fake News veröffentlicht. 9 von 10 Deutschen sind bereits auf Fake News gestoßen. Viele Menschen können nicht mehr richtig erkennen, ob eine Information echt ist oder nicht. Fast 2/3 empfinden es grundsätzlich als schwer einschätzbar, ob Nachrichten verlässlich sind. 41% stoßen zudem häufig auf Inhalte, bei denen sie unsicher sind, ob sie stimmen. Trotzdem hat die Hälfte von ihnen schon Inhalte geteilt, obwohl sie sich nicht sicher war, ob diese stimmen. Aus Bitkom-Sicht braucht es ein gemeinsames Vorgehen von Politik, Digitalwirtschaft und Zivilgesellschaft. Und zwar so, dass die positiven Seiten digitaler Kommunikation erhalten bleiben, Täuschungen aber weniger Reichweite bekommen. Die Vermittlung von Medienkompetenz steht dabei an erster Stelle. Der Tech-Konzern Meta führt für seine Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp weltweit kostenpflichtige Plus-Versionen ein. Nutzerinnen und Nutzer sollen gegen eine monatliche Gebühr zusätzliche Funktionen erhalten. Bei Facebook und Instagram sind unter anderem erweiterte Statistiken und mehr Möglichkeiten zur Profilgestaltung vorgesehen. WhatsApp soll Premium-Sticker und individuelle Klingeltöne anbieten. Offiziell hat Meta bislang keine Preise genannt. Medienberichten zufolge könnten die Plus-Abonnements zwischen 3 und 4 US-Dollar pro Monat kosten. Perspektivisch plant der Konzern offenbar, die Angebote unter der Marke Meta One zu bündeln.
Radio 1. Nur für Erwachsene.